Der Schmuck. Als Monsieur Lantin diesem Mädchen auf einem Fest seines Abteilungschefs begegnet war, hatte ihn die Liebe umsponnen wie ein Netz. Sie war die Tochter eines Steuereinnehmers aus der Provinz, der vor Jahren gestorben war. Danach hatte die Mutter Wohnung in Paris genommen und mit einigen bürgerlichen Familien ihres Viertels Umgang gepflegt, in der Hoffnung, die junge Person zu verheiraten. Sie lebten arm und ehrsam, still und freundlich. Das junge Mädchen erschien als das unstrittige Muster des ehrbaren Weibes, dem ein bedachter, junger Mann sein Leben anzuvertrauen träumt. Ihre bescheidene Schönheit hatte den Zauber der Keuschheit eines Engels. Und das unmerkliche Lächeln, das ihre Lippen stets umspielte, musste der Widerschein ihres Herzens sein. Jeder Mann sang ihr Lob. Alle, die sie kannten, wiederholten ohne Ende: Glücklich, wer sie bekommt, eine bessere kann niemand finden. Monsieur Lantin, damals Hauptschreiber im Innenministerium, mit einem Jahreseinkommen von 3.500 Francs, hielt um sie an und heiratete sie. Er wurde überaus glücklich mit ihr. Sie führte den Haushalt mit so geschicktem Spaßen, dass es war, als lebten sie im Luxus. Es gab keine Aufmerksamkeiten, keine Schmeicheleien, die sie ihrem Manne nicht erwies. Und ihre Verführungskraft war so groß, dass er sie 6 Jahre nach ihrer ersten Begegnung noch mehr liebte als im Anfang. Einzig 2 Gelüste missfielen ihm an ihr: das fürs Theater und das für falschen Schmuck. Ihre Freundinnen, sie kannte einige Frauen von bescheidenen Staatsbeamten, beschafften ihr aller Augenblicke Logen für die erfolgreichsten Stücke, für Premieren sogar. Und sie schleifte ihren Mann wohl oder übel zu diesen Unterhaltungsstücken mit, die ihn nach seinem Arbeitstage furchtbar ermüdeten. Da bat er sie, doch lieber mit einer Dame ihrer Bekanntschaft ins Theater zu gehen, die sie anschließend nach Hause geleiten würde. Lange willigte sie nicht ein, weil sie dies nicht gehörig fand. Schließlich gab sie aus Gefälligkeit nach, und er wusste ihr dafür unendlichen Dank. Der Geschmack fürs Theater nun weckte in ihr bald das Bedürfnis, sich zu schmücken. Ihre Toiletten blieben ganz einfach, gewiss, immer geschmackvoll, aber bescheiden. Und ihre sanfte, ihre unwiderstehliche, lächelnde Anmut schien aus der Schlichtheit ihrer Kleider immer neuen Zauber zu gewinnen, doch nahm sie die Gewohnheit an, 2 große Rheinkiesel, die Diamanten vortäuschten, an ihre Ohren zu hängen und trug falsche Perlenkolliers, unechte Goldarmbänder, Zierkämme mit allerlei Glasbesetzen, die erlesene Steine imitierten. Oft sagte ihr Mann, den diese Liebe zum Flitter ein wenig schockierte: »Meine Liebe, wenn man kein Geld hat, sich echte Steine zu leisten, zeigt man sich nur im Schmuck seiner Schönheit und Anmut. Das sind noch immer die kostbarsten Juwelen.« Aber sie lächelte mild und entgegnete: »Was willst du? Mir gefällt das. Es ist mein Laster. Ich weiß ja, du hast recht, aber man ändert sich doch nicht. Juwelen hätte ich wirklich ums Leben gern.« Und sie ließ die Perlenkolliers durch ihre Finger gleiten, die Facetten der geschnittenen Kristalle glitzern, und wiederholte: »Aber sieh nur, wie gut das gemacht ist. Man möchte schwören, es sei echt.« Er lächelte: »Du hast Gelüste wie eine Zigeunerin.« Des Abends manchmal, wenn sie beide allein am Feuer saßen, holte sie auf den Tisch, wo sie den Tee nahmen, das Maroquinkästchen, in dem sie, wie Monsieur Lantin es nannte, ihren Klimperkram aufbewahrte. Und sie begann, all den unechten Schmuck mit einer leidenschaftlichen Aufmerksamkeit zu betrachten, als bereite ihr dies eine tiefe, heimliche Lust. Und sie wollte ihrem Mann unbedingt ein Halsband anlegen, um dann von ganzem Herzen zu lachen und auszurufen, wie ulkig du aussiehst. Dann warf sie sich in seine Arme und umschlang ihn mit äußerster Zärtlichkeit.